So, ich freue mich auch heute Abend da zu sein. Können Sie mich hören? Alles klar, dann freue ich mich, Kind Gottes zu sein. Als ich das Thema gelesen habe, habe ich mich sehr gefreut. Bin dann während der Vorbereitungszeit krank geworden, war die letzten 14 Tage eher mit Grippe im Bett raus und hoch. Und habe mich aber trotzdem gefreut, zu diesem Thema heute Abend reden zu können. Es ist eigentlich ein einfaches Thema, Kind Gottes, so ein grundlegendes Thema. Und ich habe darüber nachgedacht, genau die grundlegenden Themen sind die, die am wichtigsten sind. Wie ein Fundament von einem Haus, das man kaum sieht, man kaum betrachtet. Und trotzdem ist es das Wichtigste an so einem Hausbau, dass das erstmal stimmt. Und wenn man so ein Haus einstürzen lassen möchte, wäre es doch das Einfachste, am Fundament rumzudoktern. Und genau das passiert immer wieder auch in der Bibel. Diese Kindschaft, diese Gotteskindschaft ist eine sehr umstrittene Frage. Ich habe gestern noch mal ein Buch gelesen von einem meiner Lieblingsautoren. Dieses Buch heißt Gott erkennen, ist von James E. Packer, einem Kanadier, geschrieben, ist eines der besten Bücher über Gottes Eigenschaften. So ein klassisches Buch über Gottes Eigenschaften, wie Gott ist. Und im 19. Kapitel, da geht es über Gott, der Vater. Und dann schreibt er am Anfang diese Frage: Was ist ein Christ? Was ist ein Christ? Was ist das eigentlich, ein Christ? Und dann kommt die Antwort darauf, dass man auf viele verschiedene Arten und Weisen antworten könnte, aber die beste Antwort, sagt dieser Doktor in Theologie, er sagt, die beste Antwort ist, ein Christ ist jemand, der Gott zum Vater hat. Der Gott zum Vater hat. Ganz einfach, ganz grundlegend. Das ist das Hauptthema, vor allem des Neuen Testamentes, was die Beziehung von diesem lebendigen Schöpfer Himmels und der Erde angeht, zu denen, die Christen sind. Er ist unser Vater und wir seine Kinder. Die Kindschaft, die Sohnschaft macht dieses schönste Hauptthema des Neuen Testamentes aus. Wir sind ja im Schwabenland eher so von den Lutheranern geprägt, von Martin Luther und seiner Reformation. Und Martin Luther, der hat vor allem in den Mittelpunkt gestellt, dass wir, wenn wir Christen sind, gerechtfertigt sind vor Gott. Durch das, dass Jesus für uns gestorben ist, sind wir gerecht vor Gott. Und Gott ist nicht mehr unser Richter. Alle unsere Schuld ist vergeben und das ist eine schöne und eine gute Wahrheit. Aber die Rechtfertigung des Sünders allein durch Gnade in Jesus ist nur die Vorstufe zur Kindschaft, die Voraussetzung zur Kindschaft. Die Kindschaft geht über das hinaus. Das ist die schönere, die bessere, die genialere Lehre im Neuen Testament, die noch mehr sagt über Christsein, als nur, in Anführungszeichen, dass ich gerecht vor Gott dastehe. Wissen Sie, es ist eine Sache, ob Gott, der Richter, nichts mehr gegen mich hat. Aber es ist eine ganz andere Sache zu wissen, dass der Schöpfer Himmels und der Erde für mich ist und mich liebt. Und mich liebt, leidenschaftlich liebt. Und er mein Vater ist und ich sein geliebtes Kind. Das ist ein großer Unterschied für mein Lebensgefühl, jeden Tag zu wissen, hey, Gott, der toleriert mich nicht nur irgendwie. Gott, der hält mich nicht nur irgendwie aus, wahrscheinlich halb ärgerlich, weil ich so oft versage. Nein, Gott, er liebt mich wie seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus. So liebt er mich, wenn ich in Jesus bin. Dann liebt mich Gott so als sein Kind. Das macht einen großen Unterschied. Das macht einen großen Unterschied für die Herausforderungen unseres Lebens. Ich weiß nicht, ob Sie die haben. Im Berufsalltag, in der Gesundheit, in der Familie. Man erlebt viele Verletzungen, Rückschläge, Probleme, Herausforderungen, Sorgen, denen wir begegnen. Und dann nicht nur zu wissen, hey, Gott hat nicht nur nichts gegen mich, nein, er ist für mich jeden Tag. Das macht einen großen Unterschied für meinen Alltag, wie ich ihn lebe. Das beste Beispiel ist Jesus. Jesus. Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Können Sie sich erinnern, wann Gott der Vater das zu Jesus sagt? Die, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, die wissen, das passiert bei der Taufe von Jesus. Da ist er 30 Jahre alt, circa, sagt uns die Bibel, und Jesus wird getauft. Und als er getauft ist, aus dem Wasser rauskommt, spricht der Vater vom Himmel zu ihm, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. So, das sagt Gott der Vater zum Sohn, bevor Gott der Sohn überhaupt irgendetwas getan hat. Bis dahin hat Jesus noch keinen Kranken geheilt, noch kein Wunder getan, noch niemand die Sünde vergeben, noch nichts für Gott und sein Reich geleistet. Und trotzdem sagt Gott der Vater, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Und noch eine wichtige Sache, war Jesus irgendwie doof? Hat er das irgendwie vergessen, dass der Vater ihn liebt, jetzt wo er 30 ist? Also warum musste das der Vater dem Sohn nochmal sagen, hey, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Warum hat er ihm das nochmal gesagt? Warum? Weil die Bibel sagt, dass er jetzt seinen Dienst anfängt, dass jetzt Probleme auf ihn zukommen, dass jetzt seine Jünger streiten werden, dass jetzt seine Jünger ihn verraten werden, dass Menschen über ihn lachen werden, dass Menschen ihn verdammen werden, ihn Dämon nennen werden, ihn verrückt nennen werden, dass Menschen ihn ins Kreuz schlagen werden, dass viele Probleme jetzt auf ihn zukommen, wenn er anfängt zu leben im Dienst. Und bevor er den anfängt und die alltäglichen Probleme auf ihn zukommen, will Gott, der Vater, nochmal ganz klar machen in seinem Leben, bevor du diese ganzen Dinge angehst in deinem Alltag, jetzt, du sollst wissen, ich bin bei dir. Ich liebe dich. Ich habe an dir Wohlgefallen. Und jetzt lebst so die Herausforderungen deines Alltags. Kindschaft. Gottes Kind zu sein, heißt, du bist geliebter, als du oft glaubst. Wir, ich und du, wir sind geliebter, als wir oft glauben. Wir haben ein Problem mit der Liebe Gottes, generell, überhaupt mit der Liebe. Wir haben ein Problem, dass wir in unseren Beziehungen oft erleben, dass die Liebe ein Stück weit nachlässt. Sei es Vater-Sohn oder Sohn-Vater oder vor allem im Eheleben. Wie sieht denn so ein ganz normales Eheleben aus? Der Gabriel und der Die Gabriele und der Günther, die sind frisch verliebt, die laufen über so eine Denkendorfer Wiese, irgendwo da oben, Sonnenuntergang. Und die beiden, die mögen sich ganz arg, schwärmen füreinander, schreiten so vor sich hin, diese schöne Blumenwiese, wirklich romantisch. Und dann ist es so ein kleiner Bach und der Günther, der springt über den Bach. Er guckt nach hinten und sagt seiner Gabriele, spring herüber, meine Holde, ich halte dich. Und die Gabriele nimmt die Hand und der Günther geht rüber mit ihr und es ist alles schön. Die beiden, die heiraten ein Jahr später und dann so 2-3 Jahre später sieht man die beiden durch Denken durchstapfen. Sie ist schwanger, er unrasiert. Das zwei andere Kind zieht er hinterher. Die beiden latschen durch die Straße, lustlos, vor allem er. Dann kommen sie an so einen Graben, den hat die Bundespost gelassen, als sie ein Kabel eingezogen haben. Da ist so eine Mulde, so eine Grube. Und er springt drüber, guckt nach hinten, auf, Alte, komm! Sie können vielleicht diesen Spruch, ein Häufchen, mein Täubchen, Hubbel, du Dubbel, kennen Sie das? Das ist so, wie wir manchmal Liebe erleben im ganz normalen Eheleben, dass Liebe nachlässt mit der Zeit, dass man mehr erwartet hätte von einer Liebe und dann lässt sie nach, sie wird normal, sie hat nicht mehr diese Leidenschaft und Intensität. Und oft ist es auch so, wenn wir Kinder Gottes werden, dass wir am Anfang diese Liebe Gottes ganz stark irgendwie spüren und erleben. Und dann lässt sie oft in unseren Empfinden nach. Und wir haben Angst, dass die Liebe Gottes ähnlich ist wie die Liebe von Günther und Gabriele oder wie auch immer dein Mann heißt. Aber die Liebe Gottes, sagt uns die Bibel, für seine Kinder ist nicht so wie im ganz normalen Eheleben, sondern so wie an einem riesen Stausee. Die Bibel sagt uns in Klagelieder 3, 22 und 23, dass die Gnade und die Güte und die Liebe Gottes jeden Morgen neu ist. Haben Sie den Vers schon mal gelesen? Die Barmherzigkeit, die Gnade und die Güte und die Liebe, so könnte man dieses Wort Barmherzigkeit übersetzen im Hebräischen, ist jeden Morgen neu. Die lässt nicht nach, die ist immer frisch. Dieses Wort jeden Morgen neu müsste man eigentlich übersetzen mit erneuert bis zum Morgengrauen. Die Liebe Gottes für uns ist erneuert bis zum Morgengrauen. Und jeden Morgen ist sie neu. Deshalb ist sie wie ein Stausee. Gott hat eine Liebe einer anderen Dimension. Für uns, für seine Kinder. Das hier ist das größte Pumpspeicherwerk Europas. Wie an in Luxemburg. Und in diesem Kraftwerk, dieses Pumpkraftwerk, gibt es einen höher gelegenen See und einen tiefer gelegenen See. Den sehen Sie da links und rechts. Und das Interessante ist jetzt, dass man das gebaut hat, diese Pumpspeicherwerke, mit dem Prinzip von Tagstrom und Nachtstrom. Okay, Sie kennen dieses Prinzip. Tagsüber braucht man viel Strom, das ist der Strom meistens auch teurer. Und dann gibt es diesen Nachtstrom, wo man weniger braucht, weil die Industrie braucht weniger. Und da ist der Strom auch billiger. Tagsüber wird oben in dem oberen Stausee das Wasser gesammelt, nachts wird das Wasser gesammelt und dann wird es tagsüber runterlaufen lassen, um tagsüber Strom zu produzieren. In dem unteren Stausee wird das Wasser wieder aufgefangen und nachts, wenn der Strom billiger ist, über Pumpen wieder zurück hochgepumpt in den oberen Stausee, damit am nächsten Morgen beim Morgengrauen der obere Stausee wieder komplett voll ist. Und genau so ist Gottes Liebe zu uns, sagt Klagelieder 3. Gottes Liebestank für uns, für seine Kinder, ist jeden Morgen wieder voll. Jeden Morgen wieder voll. Gottes Liebe zu uns, zu seinen Kindern, lässt nicht nach. Die bleibt immer gleich. Es gibt diesen Vers, den mag ich sehr, in Jeremia Kapitel 32. Ich lese Ihnen den vor, da heißt es, und ich will einen ewigen Bund mit Ihnen schließen, dass ich nicht ablassen will, das sagt Gott zu seinem Volk, dass ich nicht ablassen will, Ihnen Gutes zu tun. Da kommen ein paar Sachen dazwischen. Es soll meine Freude sein, Ihnen Gutes zu tun. Ganz gewiss, von ganzem Herzen und von ganzer Seele will Gott seinen Kindern Gutes tun. Das ist Gottes Absicht. Denn so spricht der Herr, gleich wie ich über dies Volk all das große Unheil habe kommen lassen, so will ich auch alles Gute über sie kommen lassen, das ich ihnen zugesagt habe. Wenn Gott mein Vater ist, dann meint er es gut mit mir. Und er will Gutes mir schenken. Er kann es nicht lassen, seinen Kindern Gutes zu geben. Von ganzem Herzen und von ganzer Seele wünscht sich Gott, dein und mein Leben zu segnen, zu erfüllen mit seiner Vaterliebe, die nicht aufhört, die jeden Morgen neu ist. Jeden Morgen neu. Und darauf kannst du dich bei Gott verlassen. Paulus sagt es im Neuen Testament mal ein bisschen anders. Im Römer Kapitel 8, Sie kennen diese Verse. Römer Kapitel 8, 31 und 32. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Was ist die Antwort? Niemand. Wenn Gott für uns ist, also Gott ist nicht nur einfach irgendwie nicht mehr sauer mit uns seit Jesus. Nein, Gott ist seit Jesus, wenn ich sein Kind bin, für mich. Und wenn Gott für mich ist als mein Vater, wer kann dann gegen mich sein? Und an was sieht man das, dass Gott für mich ist? Jetzt kommt der Paulus und sagt, wie siehst du denn, dass Gott für dich ist? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, was er uns versprochen hat? Also, Paulus sagt, Gott hat uns angefangen zu beschenken, in wem? In Jesus. Er hat seinen eingeborenen Sohn gegeben für uns. Und wenn er bereit war, so ein großes Geschenk, nämlich seinen eingeborenen Sohn, uns zu geben, wenn er dazu bereit war, wie sollte er dann nicht auch die anderen kleineren Geschenke nicht mit dazugeben? Wenn er uns so sehr liebt, dass er sogar seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, wie viel mehr sollte er uns nicht alles schenken, was er uns versprochen hat, wenn er uns so sehr liebt? Verstehen Sie? Gott schenkt uns nicht mehr wie Jesus, aber in und durch Jesus schenkt er uns mehr als nur Jesus. Gott schenkt uns alles, was er uns versprochen hat, an Gutem, durch die Liebe, die er im Sohn gezeigt hat. Diese Dimension der Liebe Gottes, die müssen wir begreifen, um zu begreifen, wie sehr uns Gott beschenken möchte. Nicht nur in Jesus, dass er für uns gestorben ist, sondern mit Jesus alles, was Gott uns versprochen hat in seinem Wort. Aber das sehen wir an dem, wie Jesus uns geliebt hat. Was ist denn die Dimension der Liebe Gottes? Wie misst man denn die Dimension der Liebe Gottes für dich und für mich? Ich habe zwei Dinge. Einmal, dass der Grad seines Opfers, um uns von unserer Sünde zu retten. Was war denn der Grad des Opfers, das Gott gegeben hat, um uns von der Sünde zu retten? 5 Euro, 50 Euro, 50.000 Euro, 500.000 Euro, 5 Millionen Euro, 50 Millionen Euro. Was hat er denn bezahlt, damit er dich und mich von der Sünde retten kann? Paulus sagt, seinen eingeborenen Sohn. Also nicht irgendwie nur Geld, sondern seinen einzigen Sohn hat er gegeben, um uns von der Sünde zu retten. So, das ist schon mal ein großer Preis, den er bezahlt hat. Die zweite Dimension der Liebe Gottes sieht man an etwas anderem, nämlich der Grad der Unverdientheit, die wir zu der Zeit besaßen, als er uns rettete. Also, als er uns gerettet hat in Jesus, als er seinen Sohn für uns gab, haben wir das damals verdient gehabt, dass er für uns gestorben ist, oder haben wir das komplett unverdient bekommen? Paulus gibt die Antwort und sagt, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Die Dimension der Liebe Gottes sieht man darin, an dem, wie hoch der Preis war und an dem, wie unverdient wir waren, als wir das bekommen haben. Lassen Sie mich das in einem Beispiel aufzeigen, wie sehr uns Gott der Vater liebt. Einfach um das klar zu machen, diese Dynamik, weil die ist wichtig. Nehmen Sie an, mein Nachbar, der hat eine Tochter. Die ist 8 Jahre alt und die Tochter, die ist sterbenskrank. Ist einfach eine Geschichte, die stimmt nicht, gibt's nicht. Aber die ist sterbenskrank. Mein Nachbar, der geht zum Arzt, lässt dieses Kind untersuchen. Und bei diesen Untersuchungen hier und da in Spezialkliniken kommt raus, sie hat eine ganz spezielle, kaum gegenwärtige Krankheit, die ein Organ befällt, gibt's auch nicht, aber hat diese Krankheit das Organ befällt und die Ärzte sagen dem Vater, es gibt keine Rettung, Ihre Tochter wird sterben, sie hat noch 4 Monate zu leben. Der Vater fängt an zu heulen, bricht zusammen, seine Tochter, geliebte Tochter, 4 Monate zu leben, bricht zusammen, weiß nicht, was er tun soll, heult da vor dem Doktor. Der Arzt merkt das und geht auf den Vater zu und sagt, ja, es gibt noch eine Hoffnung. Dadurch könnte man sie retten, ihre Tochter. Aber die ist sehr kritisch. Und der Mann sagt, was kann man tun? Ich mache alles, egal was, ich mache alles. Ja, sagt der Arzt, wir müssen jemanden finden, der dieses Organ für ihre Tochter spenden kann. Problem ist nur, laut unserer Datenbank gibt es nur 2 Menschen auf der Welt, die kompatibel sind genetisch mit ihrer Tochter. Und der eine wohnt in Australien und ist 85, das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Und der andere, und die andere, das ist die Tochter von ihrem Nachbarn, also meine Tochter. Oh, sagt der Mann, das kriegen wir hin. Ah, sagt der Doktor, es gibt noch ein Problem. Es ist so, dass bei der OP der Organspender zu 99,9% sein Leben verliert. Wir können das nicht anders machen beim Operieren. Na, sagt der Mann, ich gehe los. Am nächsten Tag, vielleicht noch am gleichen Abend, klopft es an meiner Tür. Okay? Mein Nachbar. Hey, Edgar, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Naja, sage ich, was ist die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, unsere Tochter, man kann sie retten. Du weißt doch, wir haben dafür gebetet. Ja, ist ja super, ist ja toll. Und was ist die schlechte? Die schlechte Nachricht ist, dass nur deine Tochter das Organ spenden kann. Ja, was ist dabei schlecht? Dass 99,9% deine Tochter bei der OP sterben wird. Oh, sage ich, das ist schlecht. So, was würden wir jetzt tun? So, nehmen Sie das an. Ich würde wahrscheinlich meinem Nachbar sagen, hey, ich kann dir nicht helfen, das tut mir echt leid. Das Einzige, was ich dir helfen kann, ist, ich kann bei der Beerdigung deiner Tochter predigen. So, das wäre wahrscheinlich meine Antwort. Können Sie das einordnen einigermaßen? Ja? Ich würde mitweinen und mitbeten, aber ich, obwohl ich 4 Kinder habe, ich könnte das nicht meine Tochter weggeben dafür. Können Sie das einordnen? So, stellen Sie die Szene nochmal vor. Die gleiche Szene nochmal. Aber dieses Mal ist es so, dass mein Nachbar die letzten 20 Jahre, wo wir dort gelebt haben, stimmt auch nicht, aber war das der allerbeste Nachbar. Als wir unser Haus gebaut haben, war er jeden Samstag mit auf dem Bau. Hat geholfen, geschuftet, von morgens um 6 bis abends um 10. Hat gearbeitet, an seinen freien Tagen, am Urlaubstag. Hat uns 100.000 Euro zinslos gegeben und am Ende noch geschenkt für unseren Bau. Weil er wusste, es ist für einen guten Zweck. Wenn meine Frau krank war, hat er uns geholfen im Haushalt, mein Auto gewaschen, mit dem Hund Gassi gegangen, mit unseren Kindern im Garten gespielt. Der allerbeste Nachbar, den man sich nur vorstellen kann. Und der kommt jetzt, klopft an meiner Tür und sagt, Ede, ich brauche deine Hilfe. So, jetzt würde ich vielleicht sagen, okay, ich mach's. Warum? Weil es der allerbeste Nachbar war und er hat so viele gute Sachen uns getan, dass er es verdient hat, dass man ihm vielleicht hilft. Okay, können Sie das einordnen? Wahrscheinlich nicht, aber nehmen wir an, ich mach's. Okay, meine Tochter, weil du so ein guter Nachbar warst, alles in Ordnung, wir machen das, vielleicht kriege ich auch noch ein bisschen Presse und kann noch ein bisschen von Jesus bezeugen. Okay, wir machen's. Okay, obwohl das Opfer riesig ist. Aber weil du so ein guter Nachbar warst. Können Sie das einordnen? Spulen Sie nochmal zurück. Jetzt stellen Sie sich vor, der gleiche Nachbar, die letzten 20 Jahre, war der allergrößte Depp, den man sich überhaupt vorstellen kann. Als wir bauen wollten, ist der Balkon 1/4 Zentimeter über der Baulinie gewesen. Und das hat er nachgemessen und hat Einspruch erhoben und wir mussten 4 Monate stoppen. Wenn wir tagsüber den Dreck rausgebaggert haben aus der Grube, hat er nachts wieder rein mit Steinen. Er hat mein Auto verkratzt, ist an unserem Haus fluchend vorbeigelaufen, hat meine Kinder und meine Frau alles geheißen. Hat unsere Autoreifen manchmal zerstochen. Wenn der Ball von meinen Kindern über den Gartenzaun drüber ist, hat er ein Messer genommen und hat vor ihnen den Ball zerstochen. Das war einfach ein absoluter Obernachbar. Und jetzt kommt er und klopft an meine Tür. Ich brauche deine Hilfe. Was würde ich jetzt machen? Wahrscheinlich nicht mal die Tür auf. Okay? Und jetzt gehen Sie nochmal zurück zu dem Grad der Liebe Gottes. Dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Er hat nur einen einzigen gehabt. Und den hat er gegeben. Für wen? Für Sie und für mich. Als wir noch Sünder waren. Als wir Gott noch den Rücken zugekehrt haben. Uns nicht geschert haben um seinen Willen. Als uns sein Wille ganz egal war. Als wir noch gemacht haben, was wir wollten. Als wir rebellisch gegen Gott gelebt haben, hat er das getan. So groß ist seine Liebe für dich und für mich. Und wenn seine Liebe so groß ist, wie viel wird er uns nicht alles andere auch schenken, was er uns versprochen hat, als unser Vater? So groß ist diese Liebe Gottes. Worauf können wir uns bei Gott verlassen? Wenn diese Liebe so groß ist, die ist jeden Morgen neu. Worauf können wir uns verlassen? Ich habe drei Sachen. Erstens, tägliche Versorgung. Zweitens, permanente Vergebung. Und drittens, beständige Vorsehung. Tägliche Versorgung. Matthäus Kapitel 6. Dort steht etwas ganz Interessantes. Da redet Jesus über Gott, wie er als Vater für seine Kinder sorgt. Matthäus Kapitel 6, 31 bis 34. Ich lese uns das kurz vor. Da heißt es: So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach all dem trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater, der dich liebt, weiß, dass ihr dies alles braucht oder benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch zugetan werden. Gott ist kein Rabenvater, sagt Jesus. Gott versorgt uns mit allem, was wir benötigen und brauchen. Essen, Trinken, Kleidung etc. Das schenkt uns Gott alles. Gott weiß, das brauchen wir. Und er versorgt uns mit allem Notwendigen. Gott versorgt uns mit allem Notwendigen. Das bedeutet nicht, dass Gott alle unsere Wünsche erfüllt und unsere Träume und was wir alles gerne hätten in diesem Leben. Das sagt Jesus nicht. Aber Gott versorgt uns mit allem Notwendigen, das wir brauchen, um gut zu leben. Um gut zu leben. So ist unser Vater. Er versorgt uns jeden Tag mit Essen, Trinken und mit Kleidung. Gott segnet uns mit allem, was wir brauchen. Nicht mit allem, was wir wollen. Okay? Gehen Sie mit Ihren Kindern kurz vor Weihnachten oder Enkelkindern kurz vor Weihnachten, kurz vor Ostern ins Kaufhaus. Okay? Und Sie werden merken, dass die viel wollen. Okay? Dass die viel wollen. Und wenn Sie mit Ihrem Sohn oder Kinder durchgehen durch so ein Kaufhaus und sagen, darfst du eine Sache raussuchen für Ostern. Dann würde er wahrscheinlich beim Traktor anhalten und sagen, ich will unbedingt den Traktor haben, ohne den Traktor kann ich nicht leben, aber wenn ich den habe, dann bin ich wirklich glücklich, ich brauche nicht mehr wie den Traktor. Okay, dann nimmst du den Traktor, gehst drei Regale weiter und da siehst du den Roller. Dann sagt er, dein Sohn, oh, ich brauche unbedingt einen Roller. Wenn ich den Roller habe, bin ich glücklich. Und dann sagt er, aber du hast den Traktor gewollt. Na, ein Roller ist mir lieber wie ein Traktor. Also dann nehmen wir halt den Roller mit. Dann gehst du drei Regale weiter, dann gibt es wieder andere Sachen. Und dann wird deinem Sohn mal wieder was anderes einfallen. Wenn du deinem Sohn mal alles kaufen würdest, was er will, hätte er danach keine Zeit mehr für Hausaufgaben, Englisch, Mathe, Physik und diese Dinge. Fußball, Schlagzeug, Querflöte, was auch immer. Die Dinge, die auch wichtig sind. Von daher kaufst du ihm hoffentlich nicht alles, sondern nur das, was du für notwendig hältst. Okay? Und Gott, der Vater im Himmel, ist genau das. Jesus sagt, Gott, der Vater liebt uns so sehr, dass er uns alles gibt, was wir brauchen. Er versorgt uns mit Essen, Trinken und Kleidung. Er versorgt uns, indem er uns einen Beruf gibt. Dadurch versorgt er uns, dass wir arbeiten können und Geld verdienen und damit Sachen einkaufen können und denen helfen, die nichts haben. Er versorgt uns durch Ausgleich manchmal, dass manche Menschen von Spenden leben, ich lebe von Spenden, dass manche Leute, die mehr haben, sagen, wir geben für so eine Missionsarbeit oder geistlichen Dienst, davon lebe ich, okay, ich produziere sonst nichts. Oder manchmal versorgt Gott durch Wunder, okay, da kommen aber so Raben angeflogen, bringen ein bisschen Brot. Manchmal liegt ein Umschlag im Briefkasten und jemand hat Geld geschenkt. Oder jemand hat ein Auto geschenkt oder sonst irgendwas. Manchmal tut Gott Wunder. Aber Gott versorgt uns jeden Tag, sagt Jesus. So sehr liebt uns Gott. Tägliche Versorgung, die uns Gott schenkt mit allem, was wir benötigen. Das Zweite, was uns Gott gibt in seiner Liebe, ist permanente Vergebung. Permanente Vergebung. Permanente Vergebung heißt, ich lese Ihnen zwei Bibelverse vor. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zu dem Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Viel Vergebung. Viel Vergebung. Bei Gott ist viel Vergebung für den, der umkehrt. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ihr kennt den Vers wahrscheinlich. Den benutzen wir manches Mal, wenn wir Lebenssituationen nicht verstehen. Gottes Gedanken sind anders wie meine Gedanken. Aber eigentlich in der Bibel steht er in Bezug auf die viele Vergebung, die Gott hat, egal welcher Sünder umkehrt. Dem würden wir keine Chance mehr geben, aber Gottes Gedanken sind zum Glück nicht unsere Gedanken. Gott hat mehr Vergebung, als wir denken können. Gott vergibt gerne und viel. Auch der Prostituierten, auch dem Pharisäer, auch dem Zöllner, auch dem Heavy-Metal-Freak mit 19 Jahren, lange Haare, schwarzes T-Shirt an, Edgar Lutz. Vergibt auch dir. Dass, wenn du meine Mutter gefragt hättest, 3 Wochen oder 4 Wochen, bevor ich zum Glauben gekommen bin, Rosemarie, so heißt meine Mutter, wie geht's denn auch dem Edgar? Dann hätte meine Mutter die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, hätte gesagt, oh, der Bub, ich weiß auch nicht. Und wenn man mich angeguckt hätte, hätte keiner gedacht, dass der nochmal Vergebung kriegt, dass der nochmal ein neues Leben bekommt. Aber Gottes Gedanken sind anders als unsere Gedanken. Er hat viel Vergebung. Viel Vergebung. So viel Vergebung, sagt Paulus, dass wo die Sünde zugenommen hat, die Gnade überreich geworden ist. Der Paulus, der sagt, da wo die Sünde groß wird in einem Leben, da wird die Gnade ein bisschen größer. Überreich, hyperreich. Da wo die Sünde super groß wird, wird die Gnade hypergroß, immer ein bisschen mehr. Also Paulus sagt, egal wie viel Sünde in deinem Leben da ist, an einem Tag deines Lebens, wenn du umkehrst, sie bekennst zu Gott, dich neu ausrichtest auf ihn, dann ist die Gnade immer größer wie deine Sünde. Verstehen Sie? Nehmen Sie an, Sie sündigen heute 2 Meter, also am Stück. Wenn man Sünde aneinander reihen würde, da haben sie heute 2 Meter gesündigt. Dann sagt der Paulus, wenn deine Sünde heute 2 Meter lang ist, dann ist die Gnade, die sie bedeckt, 2,10 Meter. Okay? Morgen hast du einen richtig schlechten Tag. Einen richtig schlechten. Und deine Sünde ist morgen 3 Meter lang. Oh, sagst du, die Gnade ist aber nur 2,10 Meter. Was mache ich jetzt mit den 90 Zentimetern? Nein, sagt der Paulus, die Gnade ist dynamisch. Die Gnade ist immer größer als die Sünde. Immer ausreichend. Egal, ob dein schlechtester oder dein bester Tag. Gott hat immer ausreichend Gnade. Er hat viel Vergebung für dein Leben. Täglich, permanent vergibt er gerne. Und das Dritte, was Gott der Vater hat für uns, ist beständige Vorsehung. Beständige Vorsehung. Sie kennen den Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, seine Kinder, die von Gott geliebt werden, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist im gleichen Text wie, sollte Gott ihnen nicht alles schenken, Römer Kapitel 8. Alle Dinge müssen uns zum Besten dienen, sagt die Bibel. Gott, der Vater, liebt seine Kinder so sehr, dass er alles in unserem Leben so bewegt, dass am Ende alles uns und dem Reich Gottes zum Besten dienen muss. Gott bewegt alles so. Das beste Beispiel in der Bibel ist der Josef. Sie kennen den. Josef im Alten Testament, wer kennt den? Wer kennt die Geschichte? Kennt den die meisten? Da kann ich es kurz machen. Am Ende seines Lebens, oder nicht am Ende, aber am Ende dieser ganzen Leidensperiode, wo er sich dazwischen oft fragt, warum muss ich jetzt im Gefängnis sitzen, warum habe ich meine Brüder verraten, warum holt mich der eine nicht raus, obwohl er mir es versprochen hat, warum, obwohl ich gehorsam bin mit dieser Potiphar-Frau, hocke ich jetzt da, wo ich hocke, warum Gott, warum? Warum so viele Verletzungen, warum so viele Probleme, warum diese schräge Lebensführung in meinem Leben? Warum der Brunnen? Warum das ganze Zeug? Warum? Und die Antwort ist diese. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, sagte er zu seinen Brüdern. Aber Gott, mein Vater, der mich liebt und immer dabei war, der gedachte es gut zu machen. Um zu tun, was jetzt ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Gott hat das Leben des Josef väterlich, liebend, gelenkt und geleitet, auch wenn dazwischen drin Etappen waren, die er nicht verstanden hat, wie Gott ihn geführt hat. Aber der Vater liebt ihn so sehr, dass alles zum Besten dienen muss. Muss. Das verspricht uns Gott. So sehr liebt er uns. Hören Sie zu, ich habe ein Beispiel. Ich bin Elektroniker gewesen, bevor ich Missionar geworden bin und so ein bisschen Technik begeistert. Ich weiß nicht, ob Sie sich auskennen mit Technik, aber nehmen Sie an, so eine ganz komplizierte Schweizer Uhr oder so ein Getriebe, so ein ganz kompliziertes Industriegetriebe mit ganz vielen Zahnrädern. Okay, können Sie sich das vorstellen? Hier die Zahnräder. Nehmen Sie an, da ist so ein Anfangszahnrad und da ist so ein Schlusszahnrad. Okay? Rechts rumdrehen bedeutet positiv. Links rumdrehen bedeutet etwas Negatives. Okay? So, wenn Sie das erste Zahnrad nach rechts drehen, positiv. Das Zahnrad, das damit verbunden ist, in welche Richtung dreht sich das? Nach links. Okay? Und das nächste? Wieder nach rechts. Und das nächste? Nach links. Okay? Und wenn du in dem Phase deines Lebens bist, wo das Zahnrad auf einmal nach links läuft, dann fragst du, warum? Warum was Negatives? Warum der Brunnen? Warum verraten? Warum das? Warum? 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 Damit das nächste wieder nach rechts dreht. Dann wird das nächste wieder nach links drehen, das nächste wieder nach rechts drehen. Das Wichtige ist, und das Interessante ist, dass wir nicht wissen, wie viele Zahnräder hat das ganze Ding. Weil das Leben kompliziert ist. Aber Gott, dein Vater, der Allmächtige, der verspricht dir, dass er weiß, wie viele Zahnräder es in deinem Leben gibt und dass er alle zur rechten Zeit in die richtige Richtung drehen wird, sodass am Ende alles zusammenwirken muss zum Guten. Dafür sorgt Gott für seine Kinder und nur für seine Kinder, die ihn lieben. Aber das tut Gott, so wie bei Josef. So wie bei Josef. Davon bin ich überzeugt. Das tut Gott mit seinen Kindern. Tägliche Versorgung, permanente Vergebung, beständige Vorsehung, so macht es Gott. Was gibt uns das? Lassen Sie mich das zusammenfassen in drei kurzen Anwendungen. Drei kurzen Anwendungen. Drei Dinge, die uns Gott vor allem gibt als Vater unseren Kindern. Drei Dinge, wie wir es anwenden können. Es gibt uns erstens Ruhezonen. Ruhezonen. Ich habe Ihnen mal ein Bild mitgebracht. Sie werden geboren, das ist ganz links. Und dann irgendwann bekehren Sie sich. Ich habe keine Ahnung, wie das bei Ihnen gelaufen ist. Vielleicht schon als Kind oder als Erwachsener. Ich eben mit 20 habe mich bekehrt. Jesus als Herrn und Heiland in meinem Leben aufgenommen. Habe mein bin umgekehrt von meinem gottlosen Weg hin zu einem Weg, wo ich Jesus fröhlich nachfolgen möchte, weil ich weiß, er liebt mich und sein Wesen und sein Wille ist das Beste für mich. Ich bin umgekehrt, habe mich bekehrt und dann folge ich Jesus nach bis zu meinem Tod und dann bin ich im Himmel. So, das ist so eine ganz einfache Sache. Und viele Christen, die denken so, dass man das Evangelium hören muss, bis man zum Glauben kommt an Jesus. Und dann geht es um Nachfolge, Hingabe und um Dienen. Okay, dann soll man Jesus nachfolgen, dann soll man sich hingeben und dann soll man dienen. Das Interessante ist nur, dass ich beim Nachfolgen, bei der Hingabe und beim Dienen ganz viele Fehler mache. Ganz viele Sachen falsch mache. Gedanken, Worte, Taten. Die nennt die Bibel Sünde, genauso wie vor meiner Bekehrung. Und für diese Sünden, für diese Fehler brauche ich, auch während ich nachfolge, auch während ich diene, auch während ich Hingabe lebe, ständig das Evangelium. Ständig das Evangelium. Ich brauche permanent Vergebung, jeden Tag neu. Für all das, was noch nicht in Ordnung ist, für all das, was sogar noch mehr dazukommt, vielleicht manches Mal in meinem Leben, das ich vorher noch gar nicht gesehen habe, dass es da ist in meinem Leben. Also, bis ich geheiratet habe, dachte ich, ich bin ein recht guter Mensch. Und dann habe ich geheiratet, dann habe ich auch noch 4 Kinder gekriegt, dann habe ich gemerkt, oho, Edgar, in dir stecken ja noch mal ganz andere Dinge, von denen du vorher gar nichts wusstest. Und dafür brauche ich jeden Tag Evangelium. Jeden Tag Evangelium. Jeden Tag lebe ich aus der Vergebung Gottes. Und diese Vergebung, die ich habe, weil ich weiß, Gott vergibt mir permanent, weil er viel Vergebung hat. Die schenkt mir Ruhe, weil ich weiß, ich darf leben im Evangelium. Ich darf nachfolgen im Evangelium. Das Evangelium, so habe ich es mal formuliert, macht mir Beine und verleiht mir Flügel. Das Evangelium macht mir Beine, weil ich nicht gelähmt vom Versagen stehen bleiben muss, sondern getrieben von der Liebe Gottes weitergehen darf in der Nachfolge. Und das Evangelium verleiht mir Flügel. Warum? Weil ich eine kleine Geschichte gehört habe und die hat mir gut gefallen. Die zeigt, was es heißt, in der Ruhe des Evangeliums Nachfolge leben zu dürfen jeden Tag. Eine Mutter hat ihren kleinen Sohn Klavierstunden gegeben, Klavierunterricht gegeben, also bezahlt. Und der Junge ist 8 Jahre alt. Und um ihn ein bisschen zu motivieren, sagt sie, ich nehme ihn mit auf ein großes Konzert. Da ist so ein Klaviermeister im Ort und ich nehme ihn mit in diesen Opernsaal und da soll es mal mithören. Und sie kauft Karten, ganz teure, 3. Reihe vorne. Der Abend kommt, die Mutter und der Sohn gehen dahin. Die Mutter zieht noch gerade ihren Mantel aus und dreht sich so ein bisschen rum. Und bis sie sich zurückdreht, ist ihr Sohnemann weg. Boah, sie guckt überall rum, sucht ihn. Und auf einmal hört sie von oben, von dem schönen Konzertflügel, das Geklimper. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Oh, die Mutter dreht sich nach vorne und tatsächlich ihre schlimmste Befürchtung ist wahr geworden. Ihr Sohn sitzt vorne an diesem großen, schönen Konzertflügel und klimpert, was er gerade so die ersten paar Stunden in der Musikschule gelernt hat. Die Mutter schämt sich zu Tode, will gerade hochrennen, die Leute sind schon aufgebracht, dafür haben wir nicht gezahlt, was soll denn das hier, was ist denn das für einer? Die Mutter will gerade hoch, da sieht sie, dass der große Meister hinterm Vorhang vorgeschaut hat, hat gesehen, was passiert ist und kommt raus hinterm Vorhang, läuft zum großen Flügel hin, wo der Junge fröhlich falsch spielt und setzt sich neben den Jungen hin. Er legt den Arm um den Jungen und sagt, spiel ruhig weiter. Und dann fängt er an, um die falsche Melodie des Jungen eine wunderschöne Melodie zu spielen. Spiel ruhig weiter. Und der Junge freut sich und spielt weiter und spielt daneben und auch wieder richtig und daneben. Aber diese schöne Melodie umrahmt das Ganze. Wissen Sie, das ist für mich Evangelium. In Jesus, wenn ich anfange, ihm nachzufolgen, werde ich viele Fehler machen. Ich werde daneben greifen. Ich will es nicht, aber ich tue es trotzdem. Und dann läuft vieles schief. Und dann hockt Gott neben mir mit dem Arm um mich drum und sagt, spiel weiter. Ich habe alles perfekt gemacht in Jesus. Spiel weiter. Leb ruhig in der Nachfolge. Deshalb hat Martin Luther gesagt, man muss sich jeden Tag neu das Evangelium einhämmern. Dass ich ruhig bin und in der Ruhe Jesus nachfolgen kann. Nicht in der Angst. Nicht in der Angst, sondern in der Ruhe des Evangeliums. Das schenkt mir der Vater. Das schenkt mir ein zweites, nämlich Risikobereitschaft. Risikobereitschaft. Wer sich versorgt weiß, sagt Jesus, essen, trinken, anziehen, der hat den Kopf frei für besorgniserregendere Dinge. Wer sich umsorgt weiß, hat den Kopf frei für besorgniserregendere Dinge. Wissen Sie, Jesus, der endet die Bergpredigt mit dem Nichtsorgen, nicht mit Nichtsorgen. Das Ziel von Nichtsorgen ist nicht Nichtsorgen. Das Ziel von Nichtsorgen ist Schönheit. Nämlich Schönheit zu suchen im Reich Gottes. Festplatte hier oben frei zu haben und vier frei zu haben, zum etwas anderes trachten und suchen, nämlich Reich Gottes. Wer sich versorgt weiß, hat den Kopf frei für besorgniserregendere Dinge. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben. Bibel ohne Leser, das ist besorgniserregend. Kinder ohne Eltern, das ist besorgniserregend. Weil die alle arbeiten und so viel machen müssen, weil man braucht und braucht und braucht, das brauchen wir. Eltern ohne Kinder, weil die Kinder irgendwo anders sind und sich nicht mehr um die Eltern kümmern. Kreise ohne Mitarbeiter, das ist besorgniserregend, dass keiner mehr sagt, hey, ich bin für ein ganzes Jahr lang jeden Mittwoch da. Gemeinden ohne Leiter, die Verantwortung übernehmen wollen. Menschen ohne Jesus, das ist besorgniserregend. Mission ohne Unterstützer, das ist besorgniserregend. Aber wer weiß, dass Gott ihn versorgt mit allem Nötigen, der wird frei, sich hinzugeben, risikobereit zu werden, diese Dinge, nämlich Reich Gottes, zu suchen und zu leben und zu geben und sich einzusetzen dafür. Mach Gottes Sache zu deiner Sache und Gott macht deine Sache zu seiner. Und das dritte und letzte, Reifephasen. Reifephasen. Wissen Sie, viele Menschen, die leben nicht wirklich hingegeben an Gott und wachsen nicht wirklich im Glauben, weil sie verletzt sind. Wie Gott ihr Leben geführt hat, was alles schief gelaufen ist, was alles linksrum gelaufen ist und nicht rechtsrum. Aber wer anfängt, Gott dem Vater zu trauen, dass er uns alles schenkt, weil er uns so sehr liebt, und das hat er gezeigt in Jesus, der weiß, dass Gott all das in unser Leben hineinbringt, um uns reif werden zu lassen, wird alles zum Guten lenken. Und bei vielen Christen ist es so, dass die Verheißungen Gottes, die er gegeben hat für den Alltag, oft überschattet werden von den Problemen des Alltags. Und da sind Probleme im Alltag da und dann wird der Glaube an die Verheißungen Gottes oft wird zunichte gemacht. Und die Probleme des Alltags ersticken die Verheißungen Gottes. Und bei vielen hört der Glaube auf. Es kann sein, die gehen noch in die Kirche, kann sein, sie sind noch äußerlich da, aber innerlich sind sie weg. Aber wer anfängt, Gott zu begreifen als den Vater, der alles zum Besten dient, der weiß, dass diese Dinge, auch Herausforderungen des Lebens, da sind, um uns reifen zu lassen. Und dann sieht es andersrum aus. Dann werden die Verheißungen Gottes groß als Fundament für mein Leben. Alle Dinge müssen zum Besten dienen. Ihr habt es böse gemeint, Gott hat es gut gemeint. Und dann nehme ich alle Probleme im Alltag, und die werden kommen, die sind da, die sind nicht auf einmal weg, aber dann kann ich die alle lasten auf den Verheißungen Gottes. Wissen Sie noch 1. Petrus 5, Vers 6, was dort steht? Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er, dein Vater, sorgt für dich. Wissen Sie auch, was ein Vers davor steht? Ein Vers davor steht, so demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wissen Sie, dass es zusammengehört, die Dynamik? Dass wenn ich mich unterwerfe unter Gottes mächtige Hand und annehme, dass er nach links dreht, obwohl ich gern rechts hätte, dann darf ich meine Sorgen auf ihn werfen. Dann sind meine Umstände, Gottes Möglichkeiten in meinem Leben etwas Neues zu bewirken, nämlich Reife. Nämlich Reife, als Kind Gottes zu wachsen im Vertrauen gegenüber ihm. Ich schließe in einer Geschichte. Und das hat was mit dem Kind Gottes zu tun, diesen Verheißungen Gottes. Zwei Fluggäste steigen in Stuttgart hier im Flughafen ein, in ein Flugzeug. Der eine ist ein 10-jähriger Steppke, der andere ein Businessman, der weltweit unterwegs ist, so ein Manager von was der Geier, Bosch, Festo oder was hier auch immer unterwegs ist. Und der reist immer durch die ganze Welt. Die steigen beide ein und sitzen zufällig nebeneinander. Der Junge hat so sein PlayStation Nintendo Ding da dabei und spielt da einfach mit rum. Und der Geschäftsmann seine Illustrierte von den neuesten Nachrichten aus der Geschäftswelt. Das Flugzeug hebt ab, alles ist entspannt. So nach einer Dreiviertelstunde irgendwo kommt ein wahnsinniges Gewitter. Es blitzt, stürmt, tobt, das Flugzeug geht rechts, links, der Captain ist aufgeregt, alle müssen sich anschnallen. Der Geschäftsmann ist total ängstlich. Der zittert und bibbert, der hat schon viel erlebt, aber so schlimm war es noch nie. Er legt seine Mappe weg, seine Illustrierte weg, legt die vorne rein, macht die Augen zu und hofft, dass es irgendwann vorbeigeht. Er sieht aber links den Jungen einfach weiterspielen mit seinem PlayStation-Ding. Und er wundert sich, er sagt, was ist mit dem los? Den juckt es überhaupt nicht, aber er macht sich keine großen Gedanken, weil er so Angst hat, weil er nicht weiß, okay, was wird passieren? Dauert eine halbe Stunde. Dann ist das Unwetter zum Glück aus, alles beruhigt sich wieder einigermaßen. Zwei Stunden später landet das Flugzeug. Der Junge pfeift vor sich hin, steigt aus dem Flugzeug aus, der Geschäftsmann, mühsam steigt er aus dem Flugzeug runter und ist froh, dass er endlich wieder festen Boden unter den Füßen hat. Dann trennen sich die Wege und erst am Passschalter treffen sich die beiden wieder. Der Geschäftsmann hat sich einigermaßen erholt, trifft diesen Jungen, der vor ihm steht, und redet mit ihm und fragt ihn, hey, jetzt muss ich aber mal was fragen. Wie kann das sein, dass ich so erfahren bin im Fliegen und trotzdem so brutal Angst hatte? Wie kann das sein, dass du so ruhig geblieben bist bei der ganzen Sache? Der Junge strahlt nur zurück und sagt, der Pilot ist mein Papa. Der Pilot ist mein Papa. Und er wusste, dass er den gut ans Ziel bringen wird. Verstehen Sie? Beide sind am Ende angekommen. Beide sind ans Ziel angekommen. Der eine mit viel Angst, mit viel Sorge, mit viel Not. Und der andere ruhig und gelassen und freudig, weil er wusste, wer ist der Pilot, der das ganze Ding steuert? Mein Papa. Dein alltäglicher Zugang zur Liebe Gottes bestimmt entscheidend über deinen Ausgang deiner Alltage. Dein alltäglicher Zugang zur Liebe Gottes bestimmt entscheidend über deinen Ausgang, über den Ausgang deiner Alltage. Wie du deinen Tag anfängst, ob du weißt, dass Gott dein Vater ist, dass er heute für dich ist und jeden Morgen seine Liebe wieder neu ist, in Versorgung, in permanenter Vergebung und Vorsorge um dein Leben herum. Das wird einen riesigen Unterschied machen, wie du in deine Tage gehst und deine Alltage lebst. Er ist dein Papa, der dich leitet und lenkt. Ich möchte noch beten. Vater, und dafür danken wir dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Dass du uns so sehr liebst, dass du uns alles schenkst, was du uns versprochen hast. Ich danke dir dafür, dass wir zu dir gehören und du zu uns. Danke für diese immense, riesige Liebe, die du für uns jeden Tag neu hast. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen.